Weiter geht's mit dem WM-Podcast hier bei Bissl Hockey. Bevor wir aber anfangen, wie immer der Hinweis auf das Crowdfunding www.startnext.de/bissl-hockey-wm22. Und an dieser Stelle vielen Dank an Marc, an Ingo, Jens, Markus, Andreas, Kevin, Patrick, Peggy, Martin, Philipp und Steffen für eure Unterstützung. Ihr alle habt supported über startnext.de/bissl-hockey-wm22. Danke dafür. Und wer das noch tun will, kann das gerne noch. Jetzt viel Spaß beim Podcast.
Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissl Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland.
Habe Dere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Drei Spiele sind rum, also drei Spiele für Deutschland. Niederlage gegen Kanada 3-5 und dann ein Sieg gegen die Slowakei 2-1 und ein Sieg gegen Frankreich 3-2. Von der Tabelle her sieht es gut aus, wenn man eben die Slowaken geschlagen hat, aber jetzt so hundertprozentig überzeugend spielerisch vor allem waren die Leistungen nicht. Wollen wir alles besprechen mit einem Mann, der kurz vor der Abreise ist in Richtung Finnland, Bernd Schwickerath. Servus.
Guten Tag.
Sehr schön, dass du dir da eigentlich so am Flughafen fast schon die Zeit noch nimmst.
Ja. Mental bin ich im Gate. Das
Mentales Gate in Richtung Helsinki. Ja, drei Spiele sind rum. Für Deutschland, ich denke, das Wichtigste aus sportlicher Sicht und mit dem Ziel Viertelfinale ist, sieht gut aus, weil man die Slowaken geschlagen hat, ich habe es gerade gesagt. Was ist dein generelles Fazit? Ja, wie ist Deutschland in dieses Turnier reingekommen?
Boah, schwer so ein Fazit zu ziehen, weil ich die Spiele so unterschiedlich fand. Ich fand es gegen Kanada phasenweise wirklich schwach, weil ich dachte, das sieht da so ein bisschen nach Olympia aus. Also ich finde Anfang zweites Drittel war gut, aber es gab auch so Phasen, als da 1-5 stand, da hätte man schon denken können, oh, wenn das so weitergeht, wir gehen hier mit einem 1-6, 1-7, 1-8 nach Hause. Dann haben sie es aber zum Glück für sich selbst im letzten Drittel besser gemacht und den Schwung haben sie dann mitgenommen ins zweite Spiel, was ich echt gut fand. Also na klar muss man da auch sagen, da haben die Slowaken gerade im letzten Drittel waren sie klar besser und hätten auch aus ihrer Sicht den Ausgleich verdient gehabt, womit ich nicht sagen will, dass der Sieg für Deutschland unverdient war, aber aus der Sicht des Slowaken hätte man auf jeden Fall das 2-2 machen können. Aber gestern fand ich, Frankreich war da wieder ein Rückschritt. Du hast, ich weiß nicht, ich fand es am Anfang okay, ich fand es Anfang zweites Drittel okay und dann fand ich es in den letzten 10 Minuten des zweiten Drittels echt schwach. Und auch da kannst du dir am Ende nochmal den Ausgleich fangen. Deswegen Tabelle super, 6 Punkte sind top, aber mit den Leistungen bin ich noch nicht ganz so einverstanden.
Ja, wobei, du kannst dich innerhalb des Turniers natürlich noch steigern und die Frage, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, musst du dann oder sollten wir erwarten, dass man so einen Gegner wie Frankreich und dann später natürlich in der Gruppe auch vor allem Italien, vielleicht auch Kasachstan, also die man einfach hinter sich lassen sollte, wenn man ins Viertelfinale kommt, muss man die dominieren noch mehr spielerisch oder ist es einfach so, dass du die halt einfach schlagen musst? Und ja, vielleicht die Art des Eishockeys, die Deutschland spielt bei diesem Turnier, und das ist ja vor allem schnelles Umschalten und hartes Kämpfen, dass dir deshalb vielleicht gegen einen großen Gegner mehr hilft. Ich weiß es nicht. Es ist halt tatsächlich so, wir sind gerade so wieder auf diesem Grat zwischen kämpferisch richtig stark und wo ist dann aber der nächste Schritt spielerisch?
Genau, also kämpferisch finde ich es auch absolut in Ordnung. Du siehst, wie die Leute sich wieder in die Schüsse schmeißen.
Genau, die halten auch super zusammen. Also du hast ein gutes Team, genau. du hast wirklich ein Team da. Also das ist anders als bei Olympia, wo ich mir gedacht habe, okay, warum ist da nicht mehr Zusammenhalt? Andererseits hast du jetzt halt auch 2 Siege, da ist immer leichter zusammenzuhalten. Ja, schwierig.
Klar, es ist ja, das habe ich ja in meinem Text für die FAZ auch geschrieben, du brauchst ja immer diesen einen Moment, ne? Und der Moment hat bei Olympia total gefehlt, oder sagen wir so, es war andersrum. Es gab den Moment, aber der war für die Gegner, nämlich der große Check gegen Marko Novak. Und diesmal hast du halt wieder diese Momente, die dich enger zusammenbringen und die dich so als Team nach vorne bringen. Allein diese geblockten Schüsse da von Leubel in Unterzahl und sowas. Ne? Und du machst auch so Arbeitertore, die dann vielleicht fürs Publikum nicht immer so ganz schön sind, aber vielleicht für so eine Mannschaft auch nicht schlecht sind. Plus dann so 2, 3 gute Paraden vom Torwart in wichtigen Situationen. Das bringt dich alles näher zusammen. Ich glaube auch, das sieht aus wie ein richtiges Team, gar keine Frage. Spielerisch, ja, zu deiner Ursprungsfrage. Ich weiß, dass man selbst eine Nation wie Frankreich, die man natürlich jetzt nicht zu den Großen zählt und die natürlich auch nur nachgerückt sind, weil Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine ausgeschlossen wurde, darf man ja nie vergessen. Das ist ja kein reguläres Top-16-Team im Welteishockey.
Waren 15. in der Weltrangliste, glaube ich, als eben die Plätze verteilt waren. Genau.
Genau. Genau. Und das ist natürlich trotzdem kein Team, was du von A bis Z dominierst, ne? Das erwarte ich auch nicht. Aber ich fand es phasenweise schon schwach, muss ich sagen. Also wie viele Pässe dann so im Aufbau nicht geklappt haben. Das ist generell das große Problem. Ne? Ich finde, der Aufbau aus der Defensive, der funktioniert noch fast gar nicht.
die Frage ist auch von der Spielweise her, ziehst du es weiter so durch, dass du die Scheibe halt versuchst auch zu halten und wieder kontrolliert aufzubauen, oder wählst du ab und zu mal wieder den schnelleren Pass nach vorne? Denn es ist ja schon erkennbar, dass Deutschland wieder so spielen will, und ich finde das ja im Ansatz auch wirklich gut. Das ist auch das, was Toni Söderholm ja immer wieder betont. Sie wollen die Scheibe nicht so leicht wegschmeißen. Auch so hat er bei uns ja mal im Interview gesagt, jetzt gerade beim Wechsel zum Beispiel. Wenn sie wechseln fahren, dann wollen sie danach, nach dem Wechsel auch den Puck haben und dann halt schauen, dass sie wieder einen finden hinten. Aber es ist auffällig, dass eben gerade dann in diesen Situationen, wenn auch frische Spieler kommen und eigentlich ja dieser Aufbau kontrolliert ist und eigentlich erstmal kein Druck da ist, dass dann irgendwie so ein bisschen die Möglichkeiten fehlen und man sich dann relativ schnell wieder in Schwierigkeiten bringt. Und die Tore fallen halt, wenn man wirklich mit Tempo umschalten kann und gar nicht so aus einem geordneten Aufbau raus spielt. Ich weiß, es ist die Latte hochgelegt, wenn ich sage, jetzt sind drei Spiele und die haben noch kein Tor so richtig schön rauskombiniert. Ja? Aber schau dir zum Beispiel die Franzosen an, in ihrem zweiten Spiel gegen die Slowaken war das, oder? Der Pass hinten raus und dann an der blauen Linie, dieses durch die Beine durch und dann weitergeleitet. Also ein super Spielzug, wo du gesehen hast, der ist genau so geplant gewesen. Sowas fehlt bei Deutschland noch. Das ist halt dann natürlich Antritt, super Einzelleistung. Also ich meine jetzt da das Ding von Nöbels auf Föderl jetzt gestern gegen die Franzosen. Ja, richtig geiler Pass und vorher halt auch super gearbeitet. Michaelis, Föderl auch gearbeitet. Also genau so, das ist ein geiles Tor gewesen. Hinten die Scheibe gewonnen, schnell umgeschaltet. Aber es ist halt wieder durch Transition gewesen und eigentlich aus einer, sag ich jetzt mal, aus einer so ein bisschen verworrenen Situation raus, einfach da den Zweikampf gewonnen und dann mit Tempo umgeschaltet.
Und so waren ja die beiden Tore gegen, wie war das überhaupt?
Gegen die Slowaken.
Kanada?
Gegen die Slowaken? Gegen die Slowaken war es auch umschalten. Ne? Plachter hat sich die Scheibe geholt hinten raus. Richtig. Und ist dann halt durchgegangen, hat auch geil gemacht. Also da war noch, da passt es auch. Da war halt zum Beispiel bei dem Tor von dem Plachter, als er dann quer gespielt hat, da ist dann Schmölz, was glaube ich, der auf die rechte Seite rübergefahren ist, super Laufweg, hat aufgemacht, dann ist Müller auch noch zum Tor gezogen, hat da wieder einen mitgezogen. Also das sieht alles toll aus und da ist auch Tempo drin. Und das andere, das war das Zusammenspiel zwischen Nöbels und Föderl. Auch da einfach schnell, aber auch richtig gemacht, auch drin geblieben in der Situation vom Föderl, Rebound verwertet. Alles gut, aber es sind halt Transition-Tore.
Absolut. Gucken wir mal auf die andere Seite. Ich finde Torhüter beide ganz gut. Also ich fand Grubauer im ersten Spiel nicht ganz so souverän. Er hat ja auch bei dem 4-1 auch klar daneben gegriffen. Das würde ich ihm ankreiden. Und das war auch gleichzeitig so das Tor, was den Checker gezogen hat. Aber ich bin ganz weit davon entfernt, Grubauer die Niederlage anzukreiden. Und im zweiten Spiel war er richtig, richtig stark. Da hat man quasi den Grubauer aus der vergangenen Saison gesehen, dass er da alles gehalten hat, sensationell. Und jetzt Niederberger war auch gut, ne? Also ich finde, der kann an keinem der beiden Tore was machen. Und hat am Ende gerade sehr sicher keinen einzigen Rebound mehr hergegeben, als die Franzosen jetzt noch irgendwie mal so 4-5 Schüsse hatten. Das war mir auch zu viel, weißt du? Du stehst in den letzten Minuten hinten drin, das ist klar. Der Gegner nimmt ein Torwart raus, du brauchst kein Tor mehr. Natürlich stehst du dann hinten drin. Aber wie sehr die hinten drin standen, dass die nach jedem Bulli, selbst wenn sie es gewonnen hatten, 2 Sekunden später den Puck nicht mehr hatten und wirklich 2,5, fast 3 Minuten sich einstüren lassen mit nochmal 3-4 ordentlichen Schüssen der Franzosen, die Niederberger alle perfekt gehalten hat, schön eingesaugt hat, ohne dass da irgendwie auch nur ein Rebound entstanden ist, das war alles gut. Aber wie sehr du gegen Frankreich dann um das 3-2 zittern musste, das hat mir halt nicht gefallen.
Und davor, vor den Torhütern, Verteidigung. Du hast es schon angesprochen, Aufbau läuft halt viel über die Verteidiger. Ich frag mich, warum nicht öfter tatsächlich auch mal ein Stürmer dann nach hinten kommt und die Scheibe abholt und wirklich rausträgt. Da würde man vielleicht diesen Aufbau auch nochmal ja so ein bisschen dann flexibler gestalten. Ist alles leichter gesagt als getan, aber es läuft halt viel. Ein Verteidiger hat die Scheibe hinter dem Tor, spielt dann auf die Seite raus und dann geht's weiter. Und dann ist der Puck weg. Manchmal ist er weg. Seider, klar, trägt den Puck oft nach vorne. Ich meine, exemplarisch ja bei diesem Tor gegen Kanada, als er rechts durchgegangen ist, sich da einfach durchgesetzt, auch einfach wegen seiner Physis und dann auf den Schoner geschossen hat und der Nachschuss war drin von Marc Michaelis. Ja, Thema Aufbau und Thema Verteidigung und hinten rausspielen. Ist das größte Problem?
Sehe ich absolut so, ja. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum das so ist, weil das sind ja eigentlich alle Leute, von denen du denkst, die können das, ne? Aber ich finde bisher, auch Seider hat echt ein paar Fehlpässe und ein paar Aktionen. Also da ist er ja selber auch sehr kritisch und hat ja auch ganz klar gesagt, ich habe ein paar Plays gemacht, die gefallen mir so nicht. Das finde ich ja schon mal super, wenn jemand so ist. Aber insgesamt ist das für mich gerade das größte Problem. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt Leon Gavanka aus der AHL, der ja ausgeschieden ist mit Manitoba, kommt der noch nachgereiht? Das wäre natürlich nochmal echt ein Update für die Verteidigung. Ja, sonst muss man weiter daran arbeiten. Aber was man natürlich auch bei all unserem Gerede nicht vergessen darf, diese Mannschaft hat so 3 Spiele jetzt zusammen gemacht. Ne? Die ist so kurz, das haben wir jetzt mal erwähnt, aber das muss man trotzdem immer wieder nochmal neu erwähnen. Man muss in den Hinterkopf haben, dass diese Mannschaft wirklich so erst zusammenkam, nachdem die Vorbereitung eigentlich vorbei war. Und dass natürlich da noch nicht alles funktionieren kann. Und dass du dann auch noch mit Kanada den stärksten Gegner der Gruppe hast, mit der Slowakei, ein, der, sagen wir mal, der drittstärkste ist, plus der kommt noch irgendwie mit so einer Euphorie an von Olympia. Und dann kommen die Franzosen, die nichts zu verlieren haben und auch zumindest eine ordentliche Reihe haben, mindestens eine. Klar, so gesehen sind 6 Punkte super. Vielleicht sind wir da auch manchmal am Anfang, erwarten wir da zu viel. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die sich noch echt weiter finden müssen. Jetzt haben sie ja zum Glück mal 2 Tage frei. Also einen Tag sind sie komplett frei und dann haben sie einen richtigen Trainingstag. Und wer weiß, ob dann noch jemand nachreist. Und dann könnte das schon wieder anders aussehen.
Ja, also ich finde aber so okay, auch viel zu warten von dieser Mannschaft. Jetzt auch mit der NHL-Unterstützung über Stützle müssen wir natürlich gleich nochmal sprechen. Aber ich schaue halt dann einfach auch auf die Schweizer, die sich auch nicht recht viel länger haben einspielen lassen, die auch ein paar NHLer mit dabei haben, die halt Italien 5-2 weghauen und Dänemark 6-0 schlagen und halt ja so mit richtig Flow reingestartet sind in dieses Turnier. Und ich finde, das sind halt Mannschaften, mit denen man sich auch vergleichen sollte. Und wenn die ähnlichen Voraussetzungen haben, dann sind die auf jeden Fall besser reingestartet ins Turnier.
Gebe ich recht. Also was die Schweiz spielt, ist wirklich sensationell. Ich habe bisher erst Ich habe 2 ihrer Spiele gesehen, also das gegen Dänemark, da saß ich fast mit offenem Mund vor, weil man hatte ja vorher von den Dänen gesehen, dass sie 9-1 gegen Kasachstan gewonnen haben. Klar, jetzt fehlen den Kasachen auch ein paar Leute. Es war trotzdem absolut überraschend, dass sie dann 9-1 gewinnen. Dass Dänemark grundsätzlich Kasachstan steht nicht, aber die Art und Weise war schon krass. Da habe ich gedacht, oh, was ist denn mit den Dänen los? Das ist wirklich die Geschichte, die wir auch vorher erzählt haben, so alle für Franz Nielsen und dieses Jahr nochmal ganz groß. Und dann überrollen die Schweizer die einfach mit 6-0. Also das fand ich schon schwer beeindruckend. Gerade im zweiten Drittel haben die ja auseinandergenommen. Ne? Aber klar, die haben halt auch richtig gute Leute dabei. Du hast so einen Malgin, der jetzt schon 4 Punkte geholt hat. Dann hast du natürlich die Standardleute. Timo Meier funktioniert, Dennis Moser funktioniert. Das sieht schon alles sehr gut aus. Ne?
Tim Stützle hat sich ja gestern verletzt. Ich finde, er hat jetzt so von der Spielweise auf jeden Fall diese Rolle, dass er einfach der Nummer 1 Center ist und viel über ihn läuft, angenommen. Gegen Kanada ist ihm vielleicht manches noch nicht ausgegangen, aber du merkst einfach, dass das natürlich der spielerisch stärkste ist. Und wenn diese Reihe, die finde ich auch sehr, sehr gut funktioniert mit Stützle und Plachter und Elis, wenn die auf dem Eis war, dann ging einfach was. Jetzt hat er sich aber gestern in diesem Spiel verletzt gegen die Franzosen. Das war einfach unglücklich. Check an der Bande gegen das Knie sah nicht gut aus. Ist auch nicht wieder zurückgekommen in diesem Spiel und ja, ich habe jetzt noch kein weiteres Update, wie es aussieht mit ihm, aber könnte natürlich gut sein, dass das Turnier vorbei ist sogar für ihn.
Könnte, also ich habe auch nochmal nachgefragt, damit wir das in der Sendung hier haben, aber bisher habe ich noch keine Antwort bekommen. Es sah überhaupt nicht gut aus, ne? Also Anfang dachte ich so, also Schüttler hat ja mittlerweile wirklich schon den Ruf, ein bisschen schnell zu fallen, gerade in der NHL und das war auch so mein allererster Impuls gestern Abend, als ich das sah, dachte ich so, komm Junge, steh auf. Und dann habe ich die Zeitung gesehen, so, das ist irgendwie übel gegen das Knie gegangen. Und der konnte ja auch gar nicht mehr irgendwie Druck drauf machen, konnte ja null belasten. Also das sah schon wirklich nach was Ernstem aus. Und selbst wenn es nicht was ganz Ernstes ist, wer weiß, ob da irgendwie direkt die Drähte nach Ottawa glühen und da jemand sagt, sofort raus.
Genau.
Sofort
ja.
raus.
Wenn also, das halt egal, irgendwie eine Bänderdehnung ist oder so. Bist, ja, ja.
Genau, ob du wirklich verletzt bist oder nicht. Du gehst raus, wir riskieren hier gar nichts. Ne?
Bei dem Thema fällt schnell, würde ich vielleicht dann mal kurz eine Klammer aufmachen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr auf diesen Brandon Gallagher sagt, wenn wir liegen bleiben, dann sind wir auf jeden Fall den nächsten Wechsel mindestens mal raus oder 3 Wechsel oder was er gesagt hat. Und Tim Stützle bleibt liegen und kommt dann wieder. Und dann hast du natürlich dann gleich im nächsten Spiel Gallagher gegen Stützle, der ihn dann an die Bande drückt und dann geht er dann, das war natürlich auf Twitter und was weiß ich, war das groß, das Thema. Würde ich ihm jetzt nicht zu sehr in die Schuhe schieben. Muss man auch, wenn er wieder spielt, bei dem Turnier auch nochmal weiterverfolgen. Was nicht geht, sind natürlich die Aktionen dann nach einem Foul oder nach einer Aktion gegen ihn.
Ganz kurz. Ich finde, du hast völlig recht. Wir dürfen jetzt nicht dieser Geschichte folgen nach dem Motto, der Stützle ist total weich und fällt immer und so, weil wir sind ja gleichzeitig die sich darüber beschweren, wenn Fouls an technisch starke, schnelle Spieler nicht gepfiffen werden. Und man hat ja schon häufiger irgendwie in den letzten Jahren diese Sache gehört, sie müssen halt auch ein bisschen das verkaufen, weil sonst wird es halt nicht gepfiffen. Und deshalb mache ich jetzt Schütze nicht einen Riesenvorwurf. Was mich allerdings stört, ist dieses mindestens 3-mal pro Spiel leiden zum Schiedsrichter gucken. Das stört mich ehrlich gesagt. Ich finde nicht, dass er ein Schwalbenkönig ist. Ich finde auch nicht, dass er zu oft fällt. Ich sag mal so, er fällt leichter als andere, aber noch nicht zu leicht. Aber dieses zu Schiedsrichter gucken, das nervt mich.
Er wird halt auch extrem hart angegangen, weil der Gegner natürlich weiß, logisch, Seider und Stützler einfach. Ja, Seider kannst du nicht so leicht angehen, weil dann kriegst du halt den Reverse-Hit, ja, also nicht so einfach. Aber Stützler kannst du natürlich versuchen, körperlich zuzusetzen. Vielleicht erwarten dann noch die Gegenspieler, dann, dass er irgendwann die Lust verliert, was weiß ich. Aber der wird natürlich auch extrem hart angegangen, aber damit muss er umgehen, weil das wird ihn jetzt die nächsten 10 bis 15 Jahre wird ihn das erwarten. Bei Weltmeisterschaften auf jeden Fall und auch in der NHL, weil sich weiterentwickelt. Was nicht geht, sind einfach dieses Nachschlagen. Einmal im ersten Spiel gegen Kanada war das ja auch gegen den Helm. Ich finde, da hat er Glück gehabt, dass es keine größere Strafe war. Und gestern gegen Frankreich war es dann so, dass er runterfährt. Und das ist ein komplett anderer Spieler. Und der haut ihm einfach mal, weil er in der Nähe ist, hinten in die Kniekehle rein. Frankreich kriegt das Powerplay und macht dann auch das Tor. Also diesen Frust muss er, auch wenn das richtig scheiße war und ich verstehen kann, dass er wirklich, wirklich sauer war über diesen Check oder dass es halt einfach so ausgegangen ist, das muss er sich sparen.
Absolut. Und sowas geht gar nicht, weil sowas wirst du nämlich mal gerne richtig gesperrt. Und vor allen Dingen, wir wissen ja, in dieser Macker-Szene, Eishockey, wirst du für sowas auch noch mal gerne richtig zusammengefahren in der nächsten Szene. Ne? Also das könnte noch gefährlicher werden. Und vor allen Dingen hat es ein bisschen auch der deutschen Mannschaft gestern einen Stecker gezogen. Weil fällt dieses 1-1 nicht, ist das vielleicht, war ich mich von ein anderes Spiel. Weil bis dahin hatten die Franzosen kaum was gezeigt und sind dann durch die Aktion erst so richtig ins Spiel gekommen. Ne?
Ja, und das ist halt auch was, also jetzt auch gegen die etwas schwächer platzierten Nationen, darfst du dir das einfach nicht leisten, dass du die durch eine Überzahl wieder zurückbringst. Also da musst du dann in einer guten Partie ziehst und es einfach durch. Soweit zur deutschen Nationalmannschaft. Wenn sich was tut in Sachen Stützle, dann erfahrt ihr das entweder.
Oder Nachrücker.
Ja, oder Nachrücker, genau. Also ist auch noch nicht klar, ob Gawanke kommt, ob Reichel kommt, da stehen sie in Kontakt. Da ist auch so ein Ding. Wir sagen immer, da ist der jetzt raus, da muss der kommen, dann kommt der rüber und so weiter. Muss man natürlich auch schauen und ich verstehe, dass da auch nicht so offensiv kommuniziert wird, weil du hast jetzt halt mal ein Team da. Klar, du hast ein paar Spieler, die noch nicht lizenziert wurden, aber es hat sich jetzt ein Team eigentlich auch gefunden. Ich finde auch, dass du tief runter ins Line-Up, vierte Reihe und so weiter und hintere Verteidigerpaare und so, alle hatten schon ihre Momente, auch ihre guten Momente. Also alle haben auch Einsatz gezeigt und Leistung gezeigt. Und wenn du natürlich dann irgendwie so ein Gawanke und Reichel, das jetzt dann nicht die absoluten Superstars sind, wenn du die dazu bringst, kann das auch vielleicht am Mannschaftsgefüge ein bisschen was ändern. Also da, ich glaube, da muss man schon auch noch ein bisschen drüber nachdenken, wie man damit umgeht. Andererseits, wenn du ein Gawanke, also gerade jetzt mit dem möglichen Stützle-Ausfall, dann könntest du das teilweise kompensieren mit Reichel und eben Aufbauspiel haben wir auch gesprochen, da würde Gawanke helfen. Also genau zwei Sachen, die du bräuchtest, würden die beiden Spieler natürlich auch bringen.
Ich habe übrigens gerade eine Antwort bekommen vom DEB. Es gibt zu beidem noch nichts Neues. Weder zur Stütze Verletzungsupdate noch zu den Nachrückern.
Okay, Stand 8.56 Uhr am Dienstagmorgen. Ja. Schauen wir auf die komplette,
Gruppe A.
Da haben wir eben jetzt Deutschland und Kanada in den Top 4 mit schon 3 Spielen. Die Schweiz, du hast vorher gesagt, du hast erst 2 Spiele gesehen von den Schweizern. Da legst du für dich persönlich ja die Messlatte sehr, sehr hoch, weil sie haben auch erst 2 Spiele bestritten. Ne?
Ja, das habe ich mir doch gerade eben schon gedacht, aber irgendwie war ich mir nicht mehr ganz sicher und es wäre so peinlich gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, in den 3 Spielen, es gab aber nur 2. Aber ich dachte, Moment mal, ich weiß auf jeden Fall, dass ich 2 gesehen habe und das kann ich ja mal sagen.
Ich habe mir bloß gedacht, du meintest, du hast insgesamt nur 2 Spiele gesehen, aber dann habe ich gedacht, nee, das ging um die Schweiz. Also die Schweiz auch mit einer perfekten Bilanz. Kanada ist erster in der Gruppe, alle 3 gewonnen, 16-5 Tore. Die Schweiz mit 2 Siegen und 11-2 Toren und da eben auch schon gegen Dänemark gewonnen, die Kasachstan deutlich geschlagen haben. Deutschland ist Dritter mit 6 Punkten, Dänemark Vierter, allerdings auch ein Spiel weniger als Deutschland mit 3 Punkten. Und dann kommen die Slowakei, Frankreich, Italien, Kasachstan. Wenn es so bliebe, könnte Deutschland damit leben. Sehr gut sogar, würde ich sagen. Dritter, ja, ist halt immer die Frage, wer kommt aus der anderen Gruppe? Sieht dann raus, würden die Finnen ziemlich gut durchziehen, vielleicht die Schweden auch. Finnland ja deutlich gewonnen gegen die USA. Dann kriegst du halt Finnland oder Schweden als Dritter, aber du bist zumindest im Viertelfinale.
Ja, eigentlich ist es dieses Jahr eh egal, weil normalerweise hast du ja von den 6 Top-Teams 3 in jeder Gruppe und wenn du nicht gerade Erster wirst in deiner Gruppe, spielst du automatisch im Viertelfinale gegen ein Top-Team. Dieses Jahr ist es völlig egal, was die Deutschen machen, wenn sie dann weiterkommen, weil in der anderen Gruppe gibt es auf jeden Fall ein Top-Team. Du hast die 4 oben, Finnland, Schweden, USA, Tschechien und die werden auch die 4 oben bleiben, gehe ich jetzt mal von aus. Klar, theoretisch könnte einer davon rausfallen, dann würde vielleicht Lettland nachrücken, aber dann wäre auch nur spannend, wenn du Erster wirst in deiner Gruppe und das ist ja eigentlich obsolet durch die Niederlage gegen Kanada. Das heißt, egal was passiert, Deutschland wird im Finale auf ein Top-Team treffen.
Bleiben wir kurz in der Gruppe A. Lass uns ein bisschen ausführlicher noch über die Schweiz sprechen und vielleicht auch die jungen Spieler der Slowakei. Also Schweiz haben wir schon kurz angerissen. Geile Truppe dabei, auch ohne Romagnosi. Schade, dass er nicht kommt, haben wir schon mal gesagt. Wäre natürlich cool gewesen, aber er ist bei seiner Frau, bei seiner Partnerin. Die beiden erwarten ein Kind und dann will er da sein bei seiner hochschwangeren Frau. Absolutes Verständnis natürlich dafür. Und trotzdem siehst du, ja, da sind halt jetzt auch, da ist jetzt in der Breite auch gut was da. Auch ohne Fjalla zum Beispiel, der jetzt auch nicht mehr kommen wird, aber den gäbe es ja auch noch bei den Schweizern.
Ist schon beeindruckend. Ich meine, wir haben ja vorher schon sehr geschwärmt von diesen ganzen NHL-Spielern, die haben, aber auch von den Guten aus der eigenen Liga und so. Und man muss sagen, bisher setzt sich total um, weil du hast ja völlig recht, so viel Zeit hatten die auch nicht. Und wenn man sich das anguckt, wie souverän die ihre Spiele gewinnen, also da wackelt ja gar nichts. Klar, vorne 11 Tore sind schon mal spektakulär nach 2 Spielen, aber fast noch krasser finde ich nur 2 Gegentore. Ne, und direkt mal im zweiten Spiel zu 0 zu spielen gegen Dänemark, was vorher mit so einer Euphorie aus einem 9-1-Spiel kommt, das ist schon schwer beeindruckend. Es ist auch nicht so, als würdest du jetzt irgendwie sagen, die hätten jetzt bisher besonders viel Glück gehabt und hätten irgendwie aus wenig viel gemacht, sondern ich fand das Ergebnis völlig gerechtfertigt im Verhältnis zur Leistung.
Ja, und wir haben halt, also einerseits natürlich die nur 2 Gegentore, was geil ist, aber du hast halt einfach auch da schon diese Identität des Schweizer Eishockeys, was natürlich mit dem Coach auch zu tun hat, offensiv, ja, attraktiv, dominant, das spielen sie schon. Und da kann man vielleicht so bisschen neidisch kann man schon rüberschauen oder aus meiner Sicht jetzt runterschauen dann in Richtung Schweiz, weil die das halt wirklich durchziehen, diesen Stil, und er ist auch erfolgreich. Wir reden natürlich jetzt auch noch 2 Spielen. Ja? Wenn es jetzt natürlich anders ausgegangen wäre, dann ging da vielleicht auch die Diskussion schon los. Ah, muss man nicht anders Eishockey spielen.
Stimmt, aber sind wir nicht immer neidisch, wenn wir in die Schweiz gucken? Sei es die Liga, sei es der TV-Vertrag, sei es die Stimmung in den Stadien, sei es die Leute, die rüberholen, sind wir nicht alle immer neidisch und tun dann also.
Ja, wobei es halt, also Deutschland ja aktuell auf Augenhöhe trotzdem ist, jetzt auch bei dieser Weltmeisterschaft werden wir sehen, und deswegen, ich habe brutal Bock auf dieses Gruppenspiel, das letzte dann auch noch, dann schon in der Gruppe, dann nochmal Showdown, mal schauen, ob es vielleicht für eine Mannschaft sogar noch ums Viertelfinale dann geht, so wie es jetzt aussieht, wahrscheinlich dann nicht mehr, aber da habe ich schon richtig Lust drauf, also das wird ein geiles Spiel, bin ich mir sicher.
Ja, aber diesmal sehe ich die Schweiz wirklich, also klar, ne, es sind erst wenige Spiele gemacht, aber wir haben ja schon vorher gesagt, dass wenn man auf den Kader guckt, sind die schon extrem stark und sind sogar Medaillenkandidat. Diesmal sehe ich die Schweiz schon stark favorisiert. Das heißt nicht, dass sie das Spiel auch gewinnen, ne? Ist auch klar. Aber ich fand bei den letzten Turnieren, wenn die gegeneinander gespielt haben, war das echt immer so ein 50-50, vielleicht mal so ein 55-45. Diesmal rein vom Papier her sehe ich die Schweiz das schon ein Stück vorne, ehrlich gesagt.
Topscorer Dennis Malgin, 2 Spiele, 5 Punkte geht so. Ja, 2 Tore.
Ja, gut, hat aber der Föder auch, ne? So ist nicht.
Ja, natürlich. Ja. Sogar mit, ja genau, gleiche Bilanz, 2 Tore, 3 Assists, Leo.
Ja, und das ist auch wieder nochmal ganz kurz zur deutschen Mannschaft. Ich hatte das nach dem zweiten Spiel schon geschrieben in einem Artikel, jetzt ist es natürlich noch augenfälliger. Heißt das augenfälliger? Auffälliger oder augenscheinlich?
Du augenscheinlich, weißt,
ja. Wenn wir mal gucken, so die mitbesten Spieler, also Stürmer aus der DEL, Nöbels, Föderl, Plachter. 3 Leute, auf die diese Nationalmannschaft angewiesen ist. Nicht nur, dass sie da sind, sondern dass sie auch Tore machen und Vorlagen machen. Was glaubst du, ich weiß nicht, ob du meinen Text gelesen hast, schöne Frage, ob du meinen Text gelesen hast. Was glaubst du denn, wie viele Punkte die 3 zusammen im kompletten Olympiaturnier
haben? Ja, ich habe den Text gelesen, aber es waren dann irgendwie die 3 zusammen, genau, so 4 Punkte oder so zusammen oder 3 oder vielleicht 2. 2 waren es, genau.
Ja, okay. 2. Ja, im kompletten Olympiaturnier haben die 3 2 Punkte zusammengeholt. Jetzt halt nach 3 Spielen, also ein Spiel weniger als bei Olympia, Föderl 5, Plachter 2, Nöbels 2. Das heißt, wir reden schon über 9 Punkte in 3 Spielen, also 3 pro Spiel. Bei Olympia war es ein halber pro Spiel.
Ja, und
das ist allein schon mal ein kleiner Unterschied. Ne?
Und mega wichtige Aktionen halt dann einfach auch. Also wenn ich, also ja, logisch, Tore immer wichtig, ja, aber dann auch zu wichtigen Zeitpunkten sind die dann einfach da und zeigen ihre Leistung. Das ist richtig.
Ja. Ja. Ich die vierte Reihe feiern wir nächstes Mal ab, ne?
Ja,
die vierte Reihe feiern wir nächstes Mal
ab. Genau, ja, klar, also ein bisschen Düsseldorf kannst du noch. Fischbuch, El, Wahnsinn.
Ja. Ja, gut. Ja, Niederberger im Tor, das ist ja
Fisch. Ja, das ist eigentlich nur die DEG in dieser Mannschaft, ja. Ich ja, weiß natürlich nicht, ob du meine Podcasts hörst, wenn ich dann mal den Gegentest machen kann, aber ich hatte ja...
Ja, ich spiele so kurz an, damit ich es abgehakt hatte, aber ich höre es nicht. Ohne Ton lasse ich es laufen.
Juraj Slafkovský, einer der slowakischen Youngsters. Vielleicht dann mal ganz kurz auf den geschaut, weil ich schon fand, auch im Spiel gegen Deutschland hast du auch gemerkt, dass der sich spielerisch auch noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Ne? Also ich hatte ja auch bei dem Player to Watch eher so auf Größe und Wucht und Reichweite und Scheibe bestützen und Power Forward und Vergleiche mit Jaromir Jagr. Aber da hast du schon gesehen, der hat so ein paar richtig feine Pässe gespielt. Also das ist schon cool, dann auch von Turnier so Entwicklungen von solchen Spielern zu sehen. Das macht schon Spaß.
Total, aber du siehst auch, es unterstützt die Entwicklung nicht von ihm selber, sondern von den Gegnern, der wird ganz anders angegangen. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr der, ach ja, dieser 17-Jährige, von dem man mal gehört hat, sondern ist der, ey, das ist der MVP von Olympia, der die auf Platz 3 geschossen hat und wegen dem irgendwie NHL-Scouts gerade wieder auf der Tribüne sitzen und der eventuell, also klar, gibt andere, die da noch höher eingeschätzt werden, aber es gibt ja durchaus Leute, die sagen, Slavkovs könnte als Nummer 1 gedraftet werden. Und so wird er mittlerweile angegangen, ne?
Wir gehen rein in die
Gruppe B.
Und natürlich auch noch kurz rüberschauen, was in der anderen Gruppe passiert. Da spielen die potenziellen Viertelfinalgegner von Deutschland. Wir haben es ja vorher, du hast es ja eigentlich schon gesagt, Top 4, haben wir auch vor dem Turnier so besprochen, dass es ja sehr wahrscheinlich so sein wird. Finnland vor Schweden, USA und Tschechien stand Dienstag in der Früh. Finnland 3 Spiele, 11-2 Tore, das 2 Gegentore in 3 Spielen, da die beste Defensive, auch vorne die Buden gemacht. Ja, wahrscheinlich werden die 4 Mannschaften ins Viertelfinale kommen. Ich bin positiv überrascht und da war ich wahrscheinlich dann in der Vorschau etwas zu negativ, Österreich. Österreich war ja auch schon gegen Deutschland eine Mannschaft im Testspiel gegen Schwenningen, wo du gesehen hast, die sind schon irgendwie ja schon giftig und irgendwie schwer auseinander zu spielen. Die Österreich jetzt bei dem Turnier 1-3 gegen Schweden zum Auftakt, kannst du absolut lassen. Und dann 2-3 in der Verlängerung erst verloren gegen die USA. Also das hat mich sehr überrascht. Das ist das überraschendste Ergebnis jetzt bei diesem Turnier, finde ich, bis jetzt. Mal abgesehen von diesem deutlichen 9-1 von Dänemark gegen Kasachstan.
Total, zumal sie auch 2-0 geführt haben gegen die USA.
Genau,
das war jetzt dazu, nicht irgendwie noch glücklich hinten raus reingewirkt, sondern zwischendurch mit 2 Toren geführt und dachte so, wow, die gewinnen das. Jetzt muss man natürlich sagen, das sind natürlich auch diese dankbaren Spiele. Gerade am Anfang, die Gegner sind noch nicht so richtig eingespielt und du kannst verlieren, aber trotzdem sagen alle toll gespielt. Ich finde, also klar, ich bin absolut begeistert von den Österreichern, muss ich auch sagen, aber ich finde, die wirkliches Lob haben sie erst verdient. Oder nee, das ist ein falscher Satzanfang. Lob haben sie schon verdient, aber sagen wir mal so, richtig entscheidend wird es für die erst, finde ich, wenn jetzt die Spiele kommen gegen Lettland, gegen Norwegen, gegen Großbritannien, wenn sie dann selber auch mal Spiele gewinnen müssen, wenn sie auch mal phasenweise dominieren müssen und eben nicht nur sagen können, wir haben aufopferungsfrei gekämpft und haben dann knapp verloren am Ende und schade, sondern die müssen halt auch Ergebnisse liefern und Spiele gewinnen. Und wenn die das auch noch machen, dann würde ich auch sagen, wow, Respekt. Also dann sind sie wirklich ein richtig gelungener Nachrücker, weil auch die waren ja ursprünglich nicht für dieses Turnier qualifiziert.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja dann, haben sie dann gemeinsam mit Frankreich in beiden Gruppen eine Mannschaft, die eigentlich nicht mit dabei gewesen wäre. Und dann kann man dieses Welteishockey, die Gruppe, die Top-Division dann auf 18 Mannschaften schon ausdehnen und zumindest sagen, dass auch die dann mithalten, wie gesagt, nach 2-3 Spielen im Turnier. Aber der Start von Österreich auf jeden Fall gelungen in dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. Hast du noch was zur Gruppe B?
Ja, die Finnen, also dass die gut sind, wussten wir, dass die so durchmarschieren, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Also ich meine, klar, der Spielplan, wir wissen ja alle, dass der Gastgeber immer den Spielplan macht. Und das heißt, die Finnen haben sich natürlich einen netten Auftaktgegner gegeben. Zwar irgendwie schon so ein Nachbar, Norwegen, ne, ist ja im weitesten Sinne wahrscheinlich ein Derby, aber jetzt auch nicht ein Spiel, wo die Finnen wirklich Angst haben müssen zu gewinnen. Also das perfekte Spiel eigentlich, um die Stimmung ins Laufen zu bekommen und die Mannschaft ins Laufen zu bekommen. Du hast ein Heimspiel natürlich, logisch, Heim-WM, du spielst gegen ein anderes skandinavisches Team. Wobei ich jetzt, ne, da gibt es ja auch Definitionen, wer alles Skandinavien ist, aber
ein nordisches Team ist ja noch nicht mal Finnland-Skandinavien. Ja, eben, also eben, bitte, Schwickerath.
Ja, ja, deswegen sagen wir jetzt ein anderes nordisches Team mit so einem komischen Kreuz in der Fahne, sagen wir das, ne? Da können wir uns drauf einigen. Und du spielst direkt 5-0, schießt sie aus der Halle und da ist natürlich direkt die Stimmung da. Das ist alles gut. Ne? Aber man muss sagen, im zweiten Spiel gegen Lettland haben sie sich auch schwerer getan. 2-1, war jetzt auch nicht vielleicht unbedingt das, was sie erwartet haben. Und dann jetzt 4-1 gegen die USA, war natürlich nicht schlecht, aber wir haben ja auch schon mal gesagt, die USA haben jetzt auch nicht, also sagen wir mal, von den Top-Nationen auf jeden Fall den schwächsten und unerfahrensten und unprominentesten Kader dabei. Trotzdem muss man natürlich sagen, 11-2 Tore, 9 Punkte, das sieht schon sehr gut aus, was die Finnen da machen.
Wir haben gesagt, sprechen wir 20 Minuten über die Weltmeisterschaft. Ist ja logisch, dass dann 30 Minuten draus werden. Dass die ersten Eindrücke jetzt.
Ja, doch, eine Sache habe ich noch ganz kurz, aber das ist nur ein Satz.
Ja, ja.
Ich finde die Zuschauerzahl extrem gering, muss ich sagen. Also beim Spiel der Finnen, also die Finnen haben einen Durchschnitt von 11.500. Klar, ist eine große Halle in Tampere, funktioniert auch. Lettland ist natürlich auch hoch, weil sie gegen Finnland gespielt haben. Aber wenn wir mal gucken, selbst die Schweden, ein Schnitt von 6.500, kommen die nicht rüber. So weit ist Schweden ja nicht. Bei den deutschen Spielen reden wir von einem Schnitt mit von unter 4.000. Also ich finde es ein bisschen, ja, wir sind immer noch in der Pandemie, darf man nicht vergessen. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen überraschend, wie wenig Zuschauer kommen, weil so, sag ich mal so, in Köln vor, ja, mittlerweile schon 5 Jahre, krass, wie lange schon her ist, da hast du selbst bei einem relativen Standardspiel, was jetzt eine gute Mannschaft, eine nicht war, dann teilweise 5-stellige Zuschauerzahlen, ne? Und hier kommen jetzt teilweise unter 3.000. Das finde ich schon wenig, ehrlich gesagt.
Ich weiß, dass du das mit anderen Weltmeisterschaften vergleichst und ich weiß nicht, aus welcher Richtung man da kommen sollte. Ich finde es halt immer noch so, war jetzt Weltmeisterschaft und du hast Mannschaften, die halt eine Nation anfeuern und irgendwie hast du dann doch, die Stimmung ist ganz gut gewesen. Also jetzt verglichen mit dem, was man halt zuletzt gewohnt war. Ja, also das weiß ich nicht, was dann die Vergleichsgröße in dem Fall sein sollte. Mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Wir wollen auch noch kurz rüber, also über den großen Teich dann in die NHL. Da an der Stelle zwischendrin mal ein Hinweis. Also was Lars Marendorf abreißt jetzt während dieser Playoffs, ist sensationell. Wenn ihr diesen Podcast nicht hört und euch für die NHL interessiert, dann habt ihr was sehr Großes falsch gemacht. Also da seid ihr wirklich up to date. Also hört, wenn ihr wirklich Serie für Serie, Spiel für Spiel teilweise besprochen haben wollt, dann hört den Podcast von Lars Marendorf. Tolle Arbeit.
Sag's mal, wie er heißt, damit die Leute den finden.
Ja, Sportpassion, genau. Sportpassion. Genau.
Oder Passion, Passion kann man schreiben.
Aber wenn man es Passion ausspricht, dann muss man auch Sport Passion sagen. Sports so Passion wäre es dann. Ja. Also Sportpassion ist der Eishockey-Podcast von Lars Marendorf über die NHL und es war eine durchaus unterhaltsame erste Runde mit 5 Serien, die über alle 7 Spiele gegangen sind. 5x Spiel 7 und ja, Bernd, wir wollen jetzt nicht in jede Serie komplett eintauchen, aber logisch ist es dann bis hinten raus, ja, dann würden wir mit auch noch da sitzen. Ist es dann, wenn 7 Spiele laufen, Riesendramatik, die Oilers ziehen gerade noch so den Kopf aus der Schlinge mit einfach einer Sensation leisten, wieder von Connor McDavid, dem entscheidenden Spieler, aber auch insgesamt in der Serie. Die Maple Leafs haben es wieder nicht geschafft, scheitern halt gegen den Titelverteidiger, der die letzten 2 Stanley Cups gewonnen hat und sind eigentlich in der Serie komplett auf Augenhöhe, aber es reicht halt nicht ganz. Drama auch in der Penguins-Serie, natürlich ein überragender Shesterkin, aber der Ausfall von Crosby und so weiter und so fort. Jetzt haben wir in der nächsten Runde Battle of Alberta. Also es sind so viele geile Stories in diesen Playoffs.
Also es ist wahrscheinlich die beste Playoff-erste Runde, die ich je erlebt habe. Wie du schon gesagt hast, 5 Serien gehen ins 7. Spiel. Und selbst die ins 6. gegangen sind, also selbst Florida, Washington, wo wir alle vorher gesagt haben, ja komm, Florida, die überrollen die, Washington ist alt. Naja, darf man nicht vergessen, ne? Also 2 Spiele gewinnt Florida nur nach Verlängerung und 1 nach einem 0-3-Rückstand. Die können alle anders ausgehen. Also war auch sehr, sehr spannend. Einzige Serie, die halt komplett klar war, war Colorado gegen Nashville, weil Nashville hatte auch keinen Torwart und Colorado ist eh die beste Mannschaft, also das war ganz schnell vorbei, das war auch dann nicht mehr so spannend, aber die anderen waren einfach sensationell, also auch so Individualleistungen, ne? Also was Oettinger da wirklich geleistet hat im Tor von Dallas gegen Calgary, dass er diese Serie quasi im Alleingang offen gehalten hat, war einfach sensationell, also macht er das noch 2 Runden weiter, kann er meiner Meinung nach sogar im Halbfinale ausscheiden und ist ein Kandidat für MVP. Das war ja unglaublich. Und dann, du hast ihn gerade schon angesprochen, McDavid. Also was der abgezogen hat, ne? Wie dominant der war. Und du hast wirklich gemerkt, so, ich scheide dieses Jahr nicht in der ersten Runde aus. Jetzt sind die Kings auch nicht der allerbeste Club, muss man auch sagen. Aber was der da abgerissen hat, es hat 6 Spiele mit mehr als einem Punkt. Insgesamt 14 Scorerpunkte in den 7 Spielen. Macht dann das entscheidende Tor, hat, glaube ich, was habe ich gesehen? Jetzt 27 Minuten gespielt in dem letzten Spiel jetzt. 27 als Stürmer. Und das Spiel ging nicht in die Verlängerung. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und sonst, was war denn sonst noch spektakulär? Ja, New York. Also, ne, wir haben ja vorher alle getippt und ich habe ja 7 von 8 Serien nicht richtig getippt. Einzige, die ich falsch getippt, war New York, weil ich dachte, Pittsburgh ist stärker. Und wenn man sich das anguckt, Pittsburgh war auch die stärkere Mannschaft. Viel mehr Torchancen, viel mehr Schüsse. Aber du hast halt erst einen Shesterkin gehabt, der nicht der überragende Torwart war, von dem es alle, glaube ich, erwartet haben. So war er nicht. Aber du hast halt einen Riesenvorteil gehabt, dass die Penguins komplett zerstört waren. Also Crosby konnte nicht richtig spielen. Die haben drei verschiedene Torhütern gespielt, weil die ersten beiden nicht fit waren. Und das hat dann irgendwann den Unterschied gemacht. Ja, fantastische Serie. Jetzt eine Frage an dich. Hast du Carolina gegen Boston das letzte Spiel gesehen?
Ja, nicht ganz, weil das war dieser verrückte Abend, wo ich vorher gearbeitet habe und dann war noch Leafs und so weiter und da war dort Deutschland davor gespielt, aber so die Hälfte ungefähr, würde ich mal sagen. Ja.
Ja, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, hast du die Verabschiedung nachher von Patrice Bergeron gesehen?
Das habe ich gesehen.
Das sah schon sehr nach Abschied aus.
Aber nicht ein Innenspiel, sondern danach. Ja,
das, ja genau. Also nachher,
aber da gab's ja auch
die, nicht gesehen haben, er stand so am Eis und dann kennt man das ja, wenn so ein, meistens der Kapitän, ein anderer erfahrener Spieler so steht und nochmal alle so Richtung Kabine verabschiedet. Aber das war halt richtig mit langen Umarmungen für jeden Einzelnen und so. Das sah schon sehr nach Abschied aus, oder?
Ja, wobei ich dann auch auf Twitter, also ich habe das Video auf Twitter gesehen am nächsten Tag und habe dann auch gelesen, ja, das macht er halt eigentlich immer so eine Aktion dann, also wenn die vom Eis gehen, also zumindest Fistpump oder so, aber es war halt wirklich Umarmung. Ja, genau. Und ja, es ist schon auch bitter, so einen Spieler dann so raus, dann in der ersten Runde, und du sagst, okay, die beste Zeit der Bruins ist dann wohl vorbei. So ein geiler Spieler über Jahre und auch so dominant, dann die so verabschieden, aber ja, sah ging in die Richtung auf jeden Fall. Vor allem ist halt echt die Frage, weil es halt einfach im Osten auch andere die Bruins momentan überholt haben, ganz klar. Also wenn du sagst, die Lightning haben die letzten zwei Stanley Cups gewonnen, die Maple Leafs wollen raus aus der ersten Runde jetzt endlich mal und haben ja auch das Potenzial, haben eine richtig geile Mannschaft und sind halt an einer in dem Fall vielleicht nicht unbedingt bessere Mannschaft gescheitert, aber eine, die halt dann am Ende das letzte Spiel gewonnen hat. Du hast dann die Florida Panthers noch dabei im Osten und so weiter und so fort. Also der Boston ist halt im Osten jetzt eben nicht mehr der Boss und dann ist die Frage, ob du dich in dem Alter nochmal, dann nochmal eine Saison nochmal dranhängst und nochmal verlängerst. Weiß ich nicht.
Ja, und dann ist natürlich die große Frage immer, weil ich habe jetzt 36, ne? Das ist immer die große Frage bei solchen Leuten. Das macht man dann nochmal woanders irgendwie? Spielt man nochmal ein Jahr irgendwo in einem anderen Trikot? Irgendwie ist das dann irgendwie, also ich meine, für uns so Romantiker ist immer so, ach, wäre doch schön, wenn einer die komplette Karriere bei einem Verein spielt und sowas, ne? Andererseits denke ich mir so, na gut, warum soll er nicht nochmal ein paar Millionchen irgendwo verdienen? Dann wiederum, um wieder in die andere Richtung zu gehen, er muss sich ja nichts mehr beweisen. Ne? Er hat ja seinen Stanley Cup-Sieg 2011 gehabt. Ne?
Eben, wenn es jetzt so wäre, dass er keinen Stanley Cup gewonnen hätte und es gäbe einfach eine Mannschaft, die ihn gut brauchen könnte und da würde er nochmal einfach einen Vertrag unterschreiben, vielleicht für ein oder zwei Jahre, dann wäre es verständlich. Aber da jetzt nochmal woanders hinzugehen, ne, das, also, glaube ich nicht, so schätze ich ihn auch nicht ein. Aber wir sind durchaus nicht.
Wir gucken ein bisschen nach vorne.
Also, Ich will noch was zu den Leafs sagen. Genau. Logisch, Leafs, natürlich in Nordamerika, aber auch in Deutschland einfach in meinem Twitter-Stream einfach, weil auch so viele in meinem Umfeld sind, die gut finden oder weil es einfach das Team ist, das einfach am meisten diskutiert wird. Und die Frage ist natürlich, was machst du? Nimmst du jetzt die Mannschaft auseinander und machst was Neues oder nicht? Und wenn wir jetzt das vergleichen mit der Mannschaft, gegen die sie verloren haben, die Tampa Bay Lightning, war ganz interessant. Ich habe einen Tweet gefunden, den hat dann wiederum einer geliked, dem ich folge. Insofern ist er mir halt dann wieder in die Timeline gespielt worden, wo vor ein paar Jahren sich einer geäußert hat, die Lightning mit diesem John Cooper, mit dem Trainer gewinnst du nichts und mit der Mannschaft, du musst da alles abreißen, du musst alles neu aufbauen, das geht überhaupt nicht. Und was ist dann passiert? Zwei Stanley Cups. Zwei Gedanken. Die Mannschaft ist gut. Natürlich versuchst du immer, die Mannschaft noch zu verbessern. Du versuchst irgendwie auf bestimmten Positionen noch was zu ändern, dann nochmal abzugraden. Aber grundsätzlich, du hast einen 60-Tore-Stürmer davor. Mitch Marner, wir haben gestern gesprochen, Mitch Marner ist sensationell.
Also wie nicht spielt. Mitch Marner ist der 60-Tore-Stürmer, ne?
Sondern nein, also Matthews ist der 60-Tore-Stürmer. Mitch Marner noch ein weit, also eine Vollgranate einfach
in der Offensive. Unfassbar.
Und so weiter und so fort. Klar kannst du sagen, irgendwie die Lightning haben Hetman und Vergleich dazu Morgan Riley, da ist Hetman stärker, aber Hetman ist halt auch Hetman und den kannst du mit fast jedem vergleichen und Hetman gewinnt, zumindest als kompletter Verteidiger und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und das zweite einfach, wie fucking schwer es ist, überhaupt mal eine Runde zu gewinnen und geschweige denn den Stanley Cup. Schau dir Tampa an, die haben jetzt zwei Stanley Cups hintereinander gewonnen, die Topspieler sind immer noch da, die gehen über 7 gegen die Leafs und jetzt kommen die Florida Panthers. Und kann gut sein, dass sich da Tampa durchsetzt und Florida wieder sagen muss, hey, was sollen wir eigentlich noch machen? Wir spielen eine riesen Regular Season, haben ein super Offensivteam, haben jetzt auch mal die Playoff-Runde gewonnen und dann kommt halt wieder Tampa und uns haut's wieder raus. Nur als ein Beispiel jetzt mal.
Es ist natürlich auch der Fluch der Gruppe, ne? Weil du hast wahrscheinlich, also das ist von den Top-Teams ja auf jeden Fall die schwerste Gruppe, die es gibt. Ne? Du hast ja gerade die drei schon aufgezählt, also Florida, Toronto und Tampa, alle in einer Gruppe. Da ist Boston Vierter geworden. Boston wäre in vielen anderen Gruppen wahrscheinlich Zweiter oder noch besser geworden. Also ne, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn Calgary gegen Dallas spielt oder Edmonton gegen LA und Toronto muss dafür gegen Tampa spielen, ist schon ein Unterschied. Ne? Also es ist auch immer der Fluch der schweren Gruppe.
Und das nochmal, also du musst einfach zwei der anderen schlagen, um ins Conference-Finale zu kommen. Ins Conference-Finale. Und da musst du nochmal die andere beste... Halbfinale. Genau. Und dann kommt halt noch ein weiteres Top-Team und dann spielst du gegen das Team, das sich im Westen durchgesetzt hat, um den Stanley Cup zu gewinnen. Also das ist schon ein brutaler Ritt. Wie einer sagt, der leider heute nicht mit dabei sein kann, Sebastian, weil man ist einfach tatsächlich die doch am schwierigsten zu gewinnende Trophy, dieser Stanley Cup.
Ganz klar, sehe ich auch so.
Mit Abstand.
So, jetzt gucken wir nach vorne aufs Viertelfinale oder wie so Amateure wie du sagen, Conference-Halbfinale. Das ist eine komplett absurde Aussage ist. Okay, also Battle of Florida ist Nummer eins. Ne? Florida gegen Tampa, sensationell. Also ist jetzt nicht, als hätte das lange nicht gegeben, aber es ist das Spiel, auf das wir uns, glaube ich, alle das ganze Jahr darüber gefreut haben, weil endlich sind mal beide Teams aus Florida wirklich top, haben sich super entwickelt. Und Tampa hat, sage ich jetzt mal, bisschen schleifen lassen in der Hauptrunde, also wahrscheinlich nicht absichtlich, aber sie hatten es auch nicht nötig. Und als zweifacher Stanley Cup-Sieger denkst du dir auch irgendwie, egal wie wir in die Playoffs kommen, hoffst du willkommen rein. Florida dagegen hat die Hauptrunde komplett dominiert, war aber, ich habe es ja eben schon mal kurz angedeutet, gegen Washington nicht so souverän, wie man es jetzt eigentlich hätte vorstellen können, weil ich habe gedacht, die überrollen die Caps und ich finde, die haben phasenweise echt übel hinten drin gestanden und sind selber dominiert worden von den Capitals. Sie haben verdient gewonnen die Runde, das würde ich gar nicht in Abrede stellen, aber insgesamt war das schon deutlich weniger souverän, als ich mir das ursprünglich dachte. Frage ist natürlich, wie viel hat Tampa gelassen, weil ja Braden Point im letzten Spiel auch ausgefallen ist, der übrigens dann im ersten Drittel schon ausgefallen ist und das komplette Spiel noch auf der Bank saß, der nicht irgendwie gesagt hat, ich gehe jetzt irgendwie in die Kabine und dann setze ich mich oben auf die Tribüne und geduscht oder so, sondern der saß mit Helm, Schläger und Ausrüstung das ganze Spiel auf der Bank. Irgendwie auch ein Zeichen, dass dieses Team funktioniert. Deswegen jetzt die Frage, ist Tampa immer noch diese erfahrene Maschine, die es überrollt oder ist Florida einfach ein bisschen ausgeruhter und ist dieses Jahr mal dran?
Ich habe keine Ahnung, wie die Serie ausgeht. Wirklich, ich kann das überhaupt nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass die Panthers mal dran sind. Aber was mir bei den Panthers tatsächlich vor den Playoffs ein bisschen zu sehr gehypt wurde, war diese Hauptrunde, weil ich immer sage, du musst es dann auch in den Playoffs mal zeigen. Und also jetzt da, wenn du immer in den Playoffs in den letzten Jahren ausgeschieden bist mit einer ähnlichen Truppe und dominierst jetzt die Regular Season so, wie die Panthers das getan haben, dann heißt das ja nicht automatisch, ja, jetzt geht's in den Playoffs so weiter. Und vor allem mit diesen Hürden, die da kommen.
Aber noch ein Gedanke dazu, das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil ich habe es ja auch eben mal gelobt, wie toll diese Gruppe oben ist. Unten ist sie halt auch extrem schwach.
Ja.
Das heißt, du hast nämlich diverse Spiele gegen schlechte Mannschaften, die du dann auch gewinnen musst.
Ja, und dann hast du eine gute Bilanz und dann kann das natürlich auch ein bisschen so trügen. Ja, und 50-50. Ich hab tatsächlich keine Ahnung, aber also Florida hat vielleicht jetzt so momentan die bessere Form und die bessere Regular Season gespielt und die Tampa hat dann einfach das Wissen, dass die das durchziehen können und sich immer auf einzelne Spieler auch verlassen können und das halt in den letzten Jahren zweimal gemacht haben.
Eine Sache nur zu Tampa noch. Dass die haben schon sehr viel Eishockey gespielt in den letzten Jahren. Ne? Wenn du zweimal in Folge ins Finale kommst und dann jetzt wieder so weit, das heißt, du hast ja gar nicht, also klar, im Sommer haben alle Eishockeyspieler frei, ist auch klar, aber das sind ja wirklich, hier reden ja über hunderte Spiele, die gemacht haben und so viele Spiele auch, die extrem intensiv waren, ob das irgendwann denen mal wieder auf die Füße fällt. Vielleicht ist es ja, also du siehst ja jetzt schon, dass Point verletzt ist und die anderen wirkten jetzt auch nicht alle mehr hundertprozentig fit. Das könnte natürlich vielleicht auch Tampa zum Verhängnis
sein. Ja, und ich sagte noch was, dazu ist ja auch noch viel Hockey zu spielen. Es ist noch viel Hockey zu spielen, ja, in dieser Saison. Insofern. Ja. Wir können natürlich jetzt also so machen, wir bleiben im Osten, aber wenn du jetzt sagst, boah, Battle of Florida auf der einen Seite, dann hast du natürlich auf der anderen Seite Battle of Alberta und in den Playoffs ist ein bisschen her. Ja, also wir beide waren schon auf der Welt, als sie zuletzt in den Playoffs gegeneinander gespielt haben.
Du klappt, ne? Ja.
Genau. Aber es hat sich natürlich also 91 war die letzte Playoffs-Serie zwischen diesen beiden Mannschaften, da sind über 30 Jahre.
Wahnsinn. Ja.
Aber es hat sich natürlich in der Regular Season jetzt zuletzt schon auch immer wieder so hochgeschaukelt. Und es ist natürlich so ein Mythos, Battle of Alberta, ja. Und viele, die da spielen, waren da halt eben noch nicht geboren, als es diesen Battle of Alberta wirklich gab in den Playoffs. Aber grundsätzlich, ja, kannst du dich an diese Überschrift ja auch, zu dieser Überschrift auch ranarbeiten, wie es ja so oft ist im Sport. Ja, dann ist das, der Mythos ist da und dann muss man diesen Mythos auch wieder füllen.
Ja, und vor allem ist es ja total verrückt, dass es dieses Spiel so selten gab, weil die ja wenn die in einer Gruppe sind und seit Jahren, ja, es ist so, ja, wir brauchen mehr diese Rivalitäten schon früh und wir müssen das irgendwie, ja, keine Ahnung. Also das Playoff-Format ist ja extra dafür gemacht, dass so Mannschaften total häufig aufeinandertreffen. Aber es ist halt nie passiert. Und ja, ist schon verrückt. Also ich bin echt mal gespannt. Die haben, wie oft haben sie gegeneinander gespielt? 1, 2, 3, 4, 5 Mal bisher erst. 5 Mal. Und ja, letztes Mal 91, du hast richtig gesagt. Da war es eine 4-3-Serie. Es gibt natürlich auch so ganz legendäre Serien. Die sind ja oft dann im Division Final aufeinander getroffen und gab auch mehrere Spiele über 7 Serien über 7 Spiele. Tja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft.
Division Final, was ist das in deinem auf Deutsch übersetzt nochmal bitte?
Also da müssen wir auch nochmal. Ich glaube, das wäre dann Viertelfinale, ne?
Ja, okay, gut, alles klar. Ja, muss sagen, dann 91 war es natürlich auch eine Phase, wo beide Mannschaften halt auch richtig stark waren, ne? Wo halt auch die Calgary Flames hatten 89 den Cup gewonnen, dann wieder die Oilers 90, also 87, 88 Oilers, dann Flames 89 und Oilers 90 und dann 91 in den Playoffs gegeneinander. Da waren dann am Ende die Pittsburgh Penguins der Champion und keine der beiden Mannschaften, Oilers oder Flames, ist auch ins Finale gekommen, sondern Minnesota North Stars. Aber das war halt zu einer Zeit, wo die beide halt richtig gut waren. Und jetzt eher wieder auf dem Weg dazu. Und ich würde sagen, Calgary ist natürlich spielerisch insgesamt überlegen. Bei den Oilers bin ich einfach auf den McDavid-Effekt bin ich enorm gespannt, ob der jetzt wirklich so wie Ovechkin vor ein paar Jahren, ne? Also weil dieses Tor, das er gemacht hat, jetzt das Entscheidende dann in der letzten Serie, da hast du auch gemerkt, okay, jetzt, also das muss jetzt, es muss jetzt, dieses Spiel dürfen wir nicht verlieren und dann 2-3 Mal nachgearbeitet, also wie wenn er halt wirklich auf einer Mission wäre.
Ja, gebe ich dir recht, man darf aber bei Ovechkin vor ein paar Jahren nicht vergessen, dass der eigentliche Topscorer hier Jevgeni Kuznetsov war. Und dass der meiner Meinung nach auch den MVP verdient hätte, nicht dass Ovechkin damals unverdient war, aber ich fand Kuznetsov noch ein Stück besser. Und wenn wir mal den Kuznetsov von Herrn McDavid nehmen, dann wäre dann vielleicht der Herr Dreiseitel, der wirkt ein bisschen angeschlagen. Ne? Ja, der hat jetzt wieder über 20 Minuten gespielt, aber der wirkt überhaupt nicht fit, finde ich. Der beißt sich da wirklich auf Schmerzen durch, zumindest kommt es mir so vor von außen. Und es wird ja die ganze Zeit spekuliert, was hat er? Und er sagt dann, I'm fine, wie das halt im Playoff so läuft. Aber es würde dich und mich und die meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich nicht wundern, wenn nach Edmontons Ausscheiden, sofern sie denn ausscheiden, es irgendwie heißt, ja, der hat das und das. Und dann sagen alle, wow, wie hat er sich da durchgekämpft und sowas. Also das ist natürlich schon bitter, dass dieser Mann seit Jahren Topleistung bringt. Und jetzt, wo sie endlich mal in der zweiten Runde sind und dann auch noch gegen Calgary, dass er dann halt nicht 100% fit ist, finde ich bitter.
Ja, dazu möchte ich noch kurz sagen, zu den Verletzungen in den Playoffs, ich weiß nicht, ob ich den Tweet jetzt finde, Matt Dumba.
Oh, habe ich gelesen. Absurd, ne?
Punctured Lung, das was ja auch Patrice Bergeron vor ein paar Jahren mal hatte. Genau. Dumba on his injury says he punctured his lung, broke a rib and it was, also Zitat, it was tough to go through.
Ja, und das hast du dann wieder so abgefallen. Wir haben ja oft drüber gesprochen. Ja. Ne? Also einerseits, klar, erwischt man sich ja selber auch mal dabei, dass man irgendwie sagt, boah, geil, wie die sich da durchkämpfen, dass sie alles dafür geben, diesen Titel zu gewinnen oder dieses Spiel zu gewinnen im Kleinen. Aber wenn du dann 2 Sekunden länger drüber nachdenkst, seid ihr echt bescheuert, ey. Immer dieses sich echt extrem gesundheitsgefährdend da aufs Eis begeben und dann auch dafür abgefeiert werden, als sei man irgendwie so der Superhero. Ja, es ist alles schwierig. Es ist immer noch eine komische Kultur in diesem Sport. Und in verschiedenen Sportarten gibt es ja überall. Ne?
2 weitere Serien gibt es ja noch in der nächsten Runde, die da heißt, ich muss immer rechnen, Viertelfinale bei Bernd Schwickerath. Ja, genau. Wie klar sind Carolina und Colorado da Favorit gegen im Osten, Carolina gegen die Rangers und Colorado gegen die Blues?
Also ich finde, Colorado ist die beste Mannschaft der Liga. Ich finde aber St. Louis besser als New York. Also ich war von New York ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Also das klingt ein bisschen komisch, wenn die sich eine geile Serie mit Pittsburgh liefern. Aber naja, wenn wir mal sehen, also Pittsburgh war wirklich spielerisch deutlich überlegen mit viel mehr Großchancen, viel mehr Phasen, wo sie den Puck hatten und sowas und wir sind uns, glaube ich, alle einig, die haben ja nicht umsonst 3-1 geführt und wenn Crosby dann nicht ausgefoult wird, dann gewinnen die Serie auch. Also klar, New York ist eine Top-Mannschaft und gerade auch die Großen sind da. Kreider macht im letzten Spiel ein Tor, Panarin macht das entscheidende Tor, Shesterkin hält dann halt die großen Dinger und sowas. Trotzdem, finde ich, dass New York, die Zeit kommt erst in den nächsten Jahren. Die sind dieses Jahr vielleicht ein bisschen einen Schritt vor ihrer eigentlichen Entwicklung. Ich finde, da ist so ein Viertelfinale eine gute Sache. Und natürlich gehen sie da nicht chancenlos rein, ist auch klar. Bin noch mal gespannt, was Tony D'Angelo, ne, der von dem einen zu dem anderen gewechselt ist, oder das heißt gewechselt ist, der rausgeschmissen wurde und jetzt vom anderen Team dann Asyl bekommen hat, was in seinem Fall, weil er, glaube ich, ziemlich recht radikal ist, besonders schönes Wort ist. Deswegen bin ich mal echt gespannt, was da abgeht. Aber ich sage, Carolina ist der ganz klare Favorit.
Das war der Blick in die NHL und die Weltmeisterschaft geht natürlich jetzt erst richtig los. Bernd, wir müssen Schluss machen. Ne? Dein Flieger geht jetzt doch dann gleich, oder?
Ja.
Okay, gut. Guten Flug auf jeden Fall und wir hören uns dann aus Finnland.
Machen wir, ne? Melde ich mich und dann reden wir mal weiter, ne?
So machen wir's. Bernd Schwickerath, vielen Dank und gute Reise. Ich bin Christoph Fetzer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö.
Bissl Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.